Für mich war sie immer so eine Rebellin, wo man so ist wie, geh nicht vom Weg ab und Rotkäppchen macht das aber. Und für mich war das immer gar nicht so böse, sondern mehr so wie, ja, yeah, you go, girl. Hallo und herzlich willkommen zum Heuschrecken-Podcast.
Hallo.
Ich bin Lenny.
Ich bin Katrin.
Und ja, nochmal herzlich willkommen zum Talken über Heuschrecken. Ich habe gesehen in eurer Story, dass ihr eine Heuschrecke letztens hattet.
Ich weiß nicht, ob es eine ist, ehrlich gesagt. Es war so ein grünes Tier. Vielleicht so ein klein, lang wie ein kleiner Finger. Ja, ich meine, Entschuldigung, ich bin eben noch keine Expertin. Vielleicht nach 52
Folgen. Die Heuschrecken probiert. Doch, auf dem Foto sah es ziemlich aus wie eine Heuschrecke, na? Fand ich.
War plötzlich in der Küche und wenn man dann so denkt, so, das ist jetzt aber seltsam. So ja. Ein großes Tier, was plötzlich dann an der Wand sitzt und sagt so,
aber war
ich habe
so
dein Zirpen erhört.
Ja.
Können wir uns mal unterhalten? Und man so, nee, so gut spreche ich es jetzt noch nicht.
sie kommen langsam.
Das ist die Vorhut. Und dann, aber er war grün, also sah sehr fresh aus und sehr, passte so, saß so über der Gemüseschale.
Aber so ein Heupferd, also so ein großes, fingergroß meintest du?
Ja. Es war nicht so ein kleines Dingelchen, war
vielleicht
groß.
Weil Lukas hat mir letztens erzählt, dass sie auch bei sich eine Heuschrecke gefunden haben. Und eben so ein Heupferd. Mhm. Das sind diese großen Grünen. Vielleicht ist das ja sogar dieselbe gewesen.
Die sich jetzt mal so durch die Wohnungen des
Hauses... Von Wohnung zu Wohnung. Guckt sich an. Die macht jetzt Wohnungsbesichtigung gerade.
Ja.
Nee, aber es war lustig, weil er hat das, glaube ich, erzählt, wir waren in einer größeren Runde. Und dann ist das Gespräch über Heuschrecken eben losgegangen. Und ich bin natürlich auch noch kein Experte, aber wusste dann so das ein oder andere. Konnte aber natürlich auch noch nicht erzählen, dass wir diesen Podcast haben, weil
ja,
bis
das
jetzt
ist eigentlich noch streng geheim. Wir sind noch in der Pre-Production.
Bis jetzt weiß noch niemand, dass wir einen Podcast über die Genialität der Heuschrecke machen.
Ja, wir sind vor dem Outing.
Genau, und das war dann so ein bisschen awkward für mich, weil auf einmal das Thema, mit dem ich mich, wir weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt schon aufgenommen haben, 15 sehe ich gerade, dass ich da gar nicht irgendwie drauf zu sprechen kommen konnte. Und ja, ich fand es irgendwie interessant. Wie stehst du zu Geheimhaltung von Projekten?
Naja, das ist eben seltsam. Man hält sie so geheim und dann schwabbern, so wie wenn man sich eine Idee hat, beispielsweise den Film zu machen oder das, dann schwabbern lauter Sachen an einen ran, die damit zu tun haben.
Ja.
Also manchmal hat man das Gefühl, da hat einem dann jemand die Idee kurz vorher geklaut. Da guckt man mal genauer nach. Nein, das war vor 10 Jahren oder
ja.
Da warst du noch gar nicht geboren.
Ja.
So, und manchmal ist es eben auch so, dass wenn man sich mit was beschäftigt, Leute einen vermehrt nach was fragen, wo man denkt,
ja,
als würden sie es einem ablesen können, dass man sich damit beschäftigt.
Ja.
Das finde ich auch seltsam.
Ja, es ist eigentlich, man zieht schon die Informationen an und man, also zum einen kann man natürlich sagen, ganz klar, man achtet einfach mehr drauf. Also jede Heuschrecke, die ich jetzt sehe oder höre oder was, blitzt natürlich kurz auf in meinem Kopf und ist so wie, vielleicht eine Information für unseren Podcast. Von daher glaube ich schon, dass man ein bisschen auch einfach doller selektiert und einem diese Sachen dann deswegen mehr auffallen. Und trotzdem gibt es manchmal ja so ein Gefühl von, komisch, ich beschäftige mich die ganze Zeit damit und habe es noch niemandem verraten und trotzdem scheint das so eine Dunstwolke um mich herum zu sein, die sich dann auch entweder damit beschäftigt oder Sachen an einen heranträgt. Und das, klar, kann in einem Fall super vorteilhaft sein, weil man eigentlich ohne jetzt hardcore zu recherchieren und in der Bibliothek nach Heuschrecken zu suchen, werden die Informationen so zu einem rangetragen. Und manchmal ist es eben auch ein bisschen schwierig, wenn man dann Geschichten bekommt, die man sich selber gerade ausgedacht hat. Und dann werden die einem so vorgelegt.
Vielleicht ist man dann in einer anderen Wolke gerade. Es gibt ja diese wissenschaftlichen Untersuchungen, dass zum Beispiel Eltern das Geschrei ihrer Kinder eben rausselektieren.
Mhm.
Also selbst wenn sie irgendwie in der Wohnung wohnen, die laut ist und sich daran gewöhnt haben, sehr tief zu schlafen und diese Geräusche zu ignorieren, dass sie dann trotzdem ihr Kind hören, wenn es nur so
Meck
macht. Einfach biologisch ist es ja auch wichtig. Also, dass man die Fähigkeit hat, sein Gehirn irgendwie so ein bisschen voreinzustellen und zu sagen, das kommt jetzt mal ganz nach vorne, darauf werden wir sehr intensiv reagieren.
Mhm.
Und dann ist natürlich die Frage, die sich mir dann stellt, ist es auch so mit den negativen Inhalten? Also sollte man vielleicht nicht, wenn man wirklich konstruktiv über was nachdenkt, zu viel über die Schattenseiten nachdenken. Also wir haben ja das Problem bei Heuschrecken, ist ja sehr offensichtlich. Man kann sich jetzt auf die Seite schmeißen der Leute, die sagen, die das schon als Synonym für einen negativen Zustand betrachten oder von Plage reden. Heuschreckenplage ist ja so ein richtig, wo man sagt, man gibt Heuschrecke ein, kommt gleich Plage. Sollte man sich aber auch insgesamt bei allen Dingen, mit denen man sich beschäftigt, vielleicht eher sagen, ich suche mir mal auf jeden Fall den positiven Effekt. Ja. Ich meine, wir Menschen sind ja so Problemlöser oder sehen uns so.
Ja.
Da kommt ein Problem und wir können das dann lösen. Wir finden die Lösung. So kommt Malaria, wir finden die Lösung. Kommt, keine Ahnung, Pest oder Pocken, wir finden die Lösung.
Ja.
Letztendlich sind wir ja aber irgendwie der größte Zerstörer dieser Erde. Und das ist auch so ein bisschen so die Perspektive, die man halt dann einnimmt.
Ja.
Wenn man also seine Aufmerksamkeit auf Probleme ständig richtet, ist
dann gibt es auch immer Probleme, ja, wenn man die ganze Zeit Probleme
fixen möchte. Entstehen auch immer Probleme. Und jetzt haben wir plötzlich das Problem, dass es mehr voller Plastik ist. Yay, super, wieder ein Problem, was wir lesen können, statt zu sagen, warum haben wir uns vorher nicht darauf konzentriert, weil es wäre ja vorhersehbar, sobald man die erste leere Lenor-Flasche ins Meer wirft, muss einem doch klar werden, wenn das jeder
macht. Naja, vor allem, weil Plastik ja auch eine Problemlösung war. Also, dass Plastik überhaupt erfunden wurde, hat ja das Problem von...
So kurzsichtig, wie wir so sind. Ne? Wir finden immer eine Lösung, die gerade so bis um die nächste Ecke geht und loben uns dafür, statt zu sagen, nee, wir sind eigentlich Problemverursacher. Ja. Oder gut, dann würde man das negativ auf sich setzen. Aber so insgesamt, wie denke ich über Dinge nach? Jetzt habe ich wieder das Problem. Auch wenn ich schreibe oder wenn ich was erfinde, denke ich in letzter Zeit oft, nee, denk nicht, wie löse ich das Problem. Denk einfach, was wäre der bestmögliche Outcome?
Ja.
Da kommt so eine Euphorie in ein Projekt rein.
Ja. Ja, das ist ja eigentlich beim Schreiben oder bei einer Geschichte sind ja Probleme dann auch wieder was Gutes, weil sie eben Konflikt bringen und Drama. Also wenn du jetzt von dem Problem in der Geschichte redest, beim Schreiben selber ist natürlich blöd, wenn man mit einem Problemlösungsansatz an seine kreative Arbeit rangeht, weil der Satz ja selber dann schon besagt, dass die kreative Arbeit ein Problem ist. Und das sollte es ja eigentlich nicht sein. Das sollte ja eigentlich eine Bereicherung sein und was Schönes.
Es war sehr lustig. Ich war gestern in der Buchhandlung und habe so ein bisschen unserem kleinen Label gepitcht. Ich meine, hier so local, dachte ich mir, machen wir so ein bisschen. Und haben wir so geredet und dann wollte ich so ein bisschen beschreiben, sie fragen dann immer, was schreiben Sie denn so oder was machen Sie so oder was. Und dann war so ein Ding im Jugendbuchbereich ist ja wirklich ganz typisch, dass man da dann, gibt es ja sogar in der Bücherei diese Regale, wo dann steht Probleme Jugendlich.
Ja.
Und dann kannst du dann Drogen und da ist ja sogar Sex ein Problem bei Jugendlichen, alles ist ein Problem. Naja, jedenfalls wollte ich irgendwie so sagen, dass wir ja so in den 70ern diese ganz starken Schwerpunkte auf der Problemliteratur für Jugendliche hatten, da war das eigentlich auch so angesagt, dass man die Welt so gesehen hat. Es waren überall Probleme. Endlich mal hat man nicht wie in den 50ern den Kopf in den Sand gesteckt, sondern mal gesagt, wir haben hier Probleme. War ja auch ein guter Moment vielleicht geschichtlich. Und auch die Jugendliteratur war voll von, jetzt machen wir nicht immer diese Heiti-Teiti-Geschichten und dieses Honey und Nanny, sondern wir machen mal richtig, hey, es gibt Probleme.
Ja.
Und Jugendliche haben das und das und werden geschlagen und Gewalt und
bla bla bla.
Und da wollte ich es irgendwie so absetzen, weil ich gemerkt habe, dass mir immer wichtiger wird, Bücher zu schreiben, die eigentlich Leute upliften, ohne dass sie oberflächlich sind.
Ja.
Das ist ja nicht gemeint. Einfach, dass man so ein sehr, sehr tolles Gefühl zum Leben bekommt.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie so den Satz so ungeschickt angefangen und landete dabei, naja, wir schreiben ja keine Bücher. Es müssen ja schon Probleme in Büchern sein, meinte ich. Also ich meinte nicht Probleme, ich meinte, wie du
Konflikte.
Sagst, Konflikte, eine bestimmte Storyline. Ich meine, ich komme vom Drehbuch, ganz klar, Höhepunkte, Tiefpunkte, das muss es alles geben. Und dann irgendwie die beiden Frauen, die da so saßen, wir haben uns plötzlich in sowas reingesteigert. Und sie erzählte dann, ja, das normale Leben, da könnte man ja gar nichts beschreiben, höchstens über meine Putzfrauen. Bäm. Ja, ich hatte die Geschichte, sie schoss wirklich durch meinen Kopf von jemandem, der so ganz normal lebt und denkt, er hat ein ganz friedliches Leben ohne irgendwas, wo nichts los ist. Und dann die Putzfrau. Das war eigentlich wie so, sie sagte nur die Putzfrau und ich wusste, ich könnte sagen, allein das Wort hätte jetzt hier schon, löst jetzt schon bei mir das Gefühl aus, dass da der Konflikt ist.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Also ich meine, wir sagen nicht mehr Putzfrau. Also ich meine, ich will jetzt nicht böse sein, weil wir müssen ja auch, und sie war 70 plus,
okay.
Wir müssen natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass ein Wording vor 20 Jahren anders war.
Ja.
Also vielleicht benennen wir dann Dinge Heuschrecken auch irgendwann um und sagen, was für ein blödes Wort, ja. Das ist die wichtig und Schrecke schon ist ja auch.
Genau, Schrecke.
Obwohl Schrecke ist haben wir, haben, das hatten wir
geklärt. Kommt ja nicht von Erschrecken, aber trotzdem klingt es mittlerweile einfach so. Ja, das ist verrückt. Mal abgesehen davon, dass ja das normale Leben keine Konflikte hat oder man nichts zu beschreiben hätte. Das ist ja ein bisschen das, was ich dann so schön finde an so Formaten wie Terrace House oder solche Sachen, wo man sagt, da auch eine Storyline mit reinzugeben, die vor allem dann dafür sorgt, gut, man presst vielleicht das normale Leben in eine Dreiaktstruktur oder sowas und verfälscht damit vielleicht auch ein bisschen was, aber es ist trotzdem vielleicht manchmal noch effektiver oder besser als ein Geschichtsformat zu wiederholen, was sich bewährt hat, was aber hauptsächlich als Geschichte funktioniert und gar nicht so sehr auf die Realität bezogen werden kann. Aber das mit dem Problemfilm oder Büchern kenne ich dann halt tatsächlich aus dem Film. Ich weiß noch, also mittlerweile ist Gott sei Dank ein bisschen abgeflaut, aber ich hatte da eine ganze Zeit lang gerade als Teenager ein großes Problem mit, dass ich durchgehend Rollenangebote bekommen habe für Problemfilme von Teenagern und das ging dann von Amoklauf zu Masturbieren vor der Kamera oder Leute, die sich, Cyberbullying, so ein Kram halt.
Ja.
Und in den meisten Fällen, also erstmal waren es so Jugendliche und Problem war wirklich so ein in einer Wortwolke für die ganzen Produzenten. Und dann war aber auch teilweise, waren die Jugendlichen dann auch wirklich das Problem, weil die sind ja die, die Cyberbullying machen, die sind die, die die Ballerspiele spielen oder sonst was. Und dann sind sie immer zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob ich das spielen möchte, wo ich so war wie, Leute, ich bin auf der anderen Seite, ich bin der Jugendliche und ich finde nicht, dass wir Probleme haben, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ihr hier von oben herunterschaut. Und ich soll das jetzt verkörpern und habe dann tatsächlich oft eigentlich mich dagegen entschieden und hauptsächlich dann versucht, Projekte vielleicht auszuwählen, die, weil natürlich sind das interessante Rollenangebote und man hat auch viel zu spielen. Von daher sind sie durchaus verlockend. Aber dass man dann wenigstens die Projekte raussucht, die einen neuen, anderen oder vielleicht auch positiven Ansatz an diese ganze Sache haben, und die Geschichte vielleicht auch mal zu Ende erzählen, entweder mit einem Lösungsansatz oder auch einzugestehen, dass es vielleicht keinen Lösungsansatz gibt. Aber besser als am Ende, also oft bin ich dann auf die letzten Seiten dieser Drehbücher gekommen, die dann, wo dann der, keine Ahnung, Jugendliche sich erschießt und man ist so wie, ach so, also was soll ich jetzt damit anfangen? Wem soll dieser Film weiterhelfen, außer den 40, 50, 60-Jährigen, die dann in ihrem Sessel sitzen und sagen, ja, die sind alle ganz schön problematisch, die Jugendlichen. So, das fand ich irgendwie mal eine schwierige Dynamik.
Ja, das, genau, man, ich finde auch, das ist ein bisschen kurz gedacht, wenn man sagt, man nimmt, man problematisiert, also
ja.
man sagt, ich hab diese Struktur, ich brauche einen Konflikt.
Ja.
Und das Einzige, was man tut, ist irgendwie über einen Konflikt reden, weil der Konflikt könnte ja auch aus einer wunderbar schönen Situation entstehen, einfach aus der Tatsache, dass zwei Leute, die beide was Wunderbares wollen, sich nicht einigen können.
Ja,
also diese Konfliktentwicklung aus einer positiven Situation heraus ist ja, die ist halt ein bisschen komplizierter zu bespielen. Es ist aber, darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, dass wir sagen, wir haben wieder dieses, wir haben ein Problem. Wir können einfach sagen, wir haben einen Konflikt und Konflikte sind nicht unbedingt negativ.
Auf jeden Fall. Deswegen ist ja immer schön, wenn man auch aufhört, so schwarz-weiß zu malen, auch in Geschichtserzählungen. Weil natürlich ist es ein schönes Format und manchmal vereinfacht es auch, wenn man so einem was Märchenhaftes erzählt und sagt, okay, das ist einfach die böse Hexe, fertig. Die ist jetzt böse, das ist festgesetzt, jeder weiß. Und das sind die Guten und jetzt gucken wir, wie die sich ausfechten. Und auch wenn das, glaube ich, für manche Geschichten durchaus hilfreich ist, so ein klares Format zu setzen, ist es natürlich deutlich interessanter und auch wichtig, also kann man viel mehr daraus lernen, wenn die Geschichten eben kein Bösewicht haben, sondern nur Leute, die zum einen verschiedene Interessen haben, aber das dann in dem Sinn zum einen wertungsfrei, also dass man jetzt nicht sagt, der eine möchte ein bisschen was Blöderes als der andere, sondern vielleicht sogar beide wollen was, wie du schon sagst, Wunderschönes, Wundergutes. Ich meine, das muss man sich ja nur in Beziehungen angucken, wo man sagt, beide wollen zusammen sein, beide Menschen. Aber das so einfach ist ja nicht, da hört die Geschichte ja nicht auf. Dann ist man ja nicht so wie, okay, perfekt, das war's. Sondern dann fängt der Konflikt eigentlich erst an. Und das sind vielleicht dann die Geschichten, die man viel lieber oder besser erzählen kann. Aber sie sind natürlich komplizierter zu erzählen als, naja, der ist böse und möchte die Weltherrschaft und der andere ist halt lieb und möchte.
Da sind auch die Marvel-Geschichten eigentlich mehr moderne Märchen,
ja, auf jeden
die
Fall.
So ein Bedürfnis nach einer Vereinfachung der Welt eigentlich befriedigen. Ja. Und ich finde, ich kann das ja gut nachempfinden. Ich sehe die Filme ja irgendwie wirklich gerne, besonders wenn sie dann auch in diesem Schema bleiben, in diesem Märchenhaften.
Ja.
Bitte jetzt nicht zu versuchen, so zu tun, als seid ihr ein tiefgreifender Problemfilm oder würdet irgendwas ernsthaft diskutieren.
Ja.
Ja? Ich meine, es gab ja, weiß ich nicht, auch, glaube ich, ob das dann in den 70ern, 80ern losging, diese Analyse von Märchen, um zu sagen, das sind eigentlich wirklich tiefenpsychologische Geschichten, die auch wichtig sind, weil man dann Dinge, Konflikte klären kann oder beschreiben auch Dinge in einer, zum Beispiel, ja, beschreibt Rotkäppchen vielleicht auch eine Missbrauchssituation und ein Kind muss lernen, da nicht so zutraulich zu sein, sag ich mal, und das kriegt das irgendwie durch die Geschichte vermittelt. Du, jemand, der im Bett sitzt und eine Haube auf hat und du hast schon so ein komisches Gefühl, gib dem durchaus nach, statt immer noch so
zu sagen, ja.
Wobei man ja sagen muss, Rotkäppchen ist ja eigentlich auch schon vom Wege abgegangen. Eigentlich war sie ja so ein bisschen gar
ich
nicht mal so gehorsam.
Ich wollte gerade sagen, ich fand es auch, für mich war, das war jetzt nicht die Lektion der Geschichte, aber für mich war sie immer so eine Rebellin, wo man so ist wie, geh nicht vom Weg ab und Rotkäppchen macht das aber. Und für mich war das immer gar nicht so böse, sondern mehr so wie, ja, you go girl, mach was du willst, lass dir nicht von deiner Mutter sagen, was du tun sollst. Und im Endeffekt, obwohl in der Originalgeschichte wird sie ja wirklich vom Jäger gerettet.
Ja, und sie wird, weil sie, glaube ich, vom Weg abgeht, entdeckt der Wolf sie erst.
Ja, genau, auf jeden Fall. Weil der geht natürlich nicht auf Wegen.
Ja, also ich meine, gut, da kann man jetzt natürlich tausend Ansätze drüber stülpen.
Aber dass sie auf jeden Fall sehr, so, deswegen meine ich, sie sind dann natürlich einfach gestrickt, dienen aber einem ganz klaren Purpose. Und das kann auch ganz oft funktionieren. Und deswegen vielleicht auch in den Marvel-Filmen, das kann man dann wahrscheinlich im Nachhinein dann erst wieder in 50 Jahren total tiefenanalytisch irgendwie betrachten, was sie uns jetzt alles beigebracht haben sollen. Aber dass man sagt, klar, für manche Geschichten ist dieses Schwarz-Weiß-Format auch super hilfreich, einfach um zu sagen, okay, es ist einfach schwer genug schon, sich das alles zu sortieren im Kopf. Wir sagen jetzt einfach mal böse und gut, dann haben wir das schon mal geklärt und dann können wir den Konflikt lösen. Aber die Schattierungen sind, finde ich, das, wo es für mich dann oft interessant wird und wo ich es auch moderner finde, weil wir eben auch aus einer sehr tatsächlich wortwörtlich schwarz-weiß gemalten Vergangenheit kommen, wo eben unterschieden wurde in verschiedene Rassen und Menschen, wo man sagt, der ist gut, der ist böse, und das jetzt aufzubrechen und erstmal zu sagen, erstmal sind alle Menschen wahrscheinlich gut und haben irgendwie ihre Ziele und Träume. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt in einer heilen, problemfreien Welt lebt. Das ist, glaube ich, da, wo Geschichten jetzt irgendwie auch wichtig werden können oder wichtig sind. Obwohl ich den Konflikt, den du jetzt hast, auch oft nachvollziehen kann. Und zwar zwischen, wo legt man die Probleme an in seiner Geschichte? Weil wenn man jetzt sagt, man macht Problemfilme in Anführungszeichen, dann finde ich auch, fokussiert man sich viel zu sehr auf einen negativen Aspekt vom Leben. Wenn man jetzt aber sagt, man macht nur noch heile Welt, verschließt man dann die Augen vor den wahren Problemen und negiert die sozusagen. Und wo findet man da die Balance zwischen, man möchte die Probleme ansprechen und man möchte irgendwie auch Lösungsansätze oder wenigstens Comfort den Leuten geben, die in diesen Problemsituationen sind. Und gleichzeitig möchte man aber sie auch nicht mit den Problemen konfrontieren und sagen, ja, das ist natürlich richtig scheiße, sondern eigentlich möchte man sagen, hey, wird schon, gute Welt, wir kriegen das hin. Und diesen Ausgleich zu schaffen, finde ich relativ schwer. Ich habe das Gefühl, Wes Anderson schafft das immer ziemlich gut, der eigentlich sehr lebensfrohe und lustige Filme macht, die dann aber einfach so auch immer meistens im dritten Akt dann abdriften in sehr tief dramatische irgendwie Filme, wo die Charaktere wirklich komplett schmerzende Erfahrungen durchleben. Und da finde ich, ist der schafft den Ausgleich immer ganz gut. Aber grundsätzlich in der Welt von Filmen und Geschichten frage ich mich das oft. Sollte man das Problem behandeln, behandeln, behandeln? Oder sollte man am gewissen Punkt auch sagen, okay, wir haben uns jetzt sehr viel auf dieses Problem konzentriert, lass uns doch mal auch wieder auf die guten Seiten vom Leben schauen?
Ich würde sagen, für mich ist es einfach, eine Geschichte beginnt mit einem Charakter. Mhm. Das ist, das sehen nicht alle so. Manche denken, sie beginnen mit einem äußeren Konflikt oder mit einer Story, mit einem Thema. Und auch wenn, häufig meinte irgendwie letztes Mal, ach, das ist ein Themenbuch, als ich mein neues Buch gepitcht habe.
Ja.
Das nennen wir Themenbuch. Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Man kann dann so ein Label drüber kleben wie Drogenbuch oder, keine Ahnung, hier geht's um
Problemjugendliche
Gangs
und sowas.
Irgendwas. Genau. Also man hat so ein Label und dahinter verschwinden die Charaktere, weil sie werden dann nur noch so Abziehbilder. Der eine steht für das aggressive Kind, das andere steht für das Wohlbehütete und so weiter und so weiter. Habe ich übrigens gestern irgendwie gehört in so einem Podcast, dass Messerstechereien in London ein echtes Problem geworden sind, ein richtiges Problem.
Okay.
Also von so Gangs, weil dann auch so Beiständer jetzt oft auch Opfer werden.
Ja.
So Knife Crime. Wirklich so, ich so, das wäre dann zum Beispiel, wenn jetzt ein englischer oder ein Londoner Autor sagt, naja, das mache ich zum Thema, das ist, interessiert mich, das möchte ich, daraus möchte ich ein Buch machen. Aber ich würde immer anfangen mit einem Charakter.
Ja.
Und der Charakter, dem würde ich dann auch eher zuhören. Und da spielt natürlich eine Rolle, wen rufe ich erstmal so an. Also vielleicht sage ich, wenn ich Knife Crime im Hintergrund habe, kommt dann ein Charakter und der erzählt mir dann seine Geschichte. Und wenn man beim Charakter bleibt, dann wird es eben nicht so ein klischeehaftes Ding, sondern der Charakter macht dann vielleicht auch Entwicklung durch oder schlägt Dinge vor. Also das klingt immer so mystisch. Und man geht mit dieser Energie und landet vielleicht sogar ganz woanders, als man dachte. Und am Ende sagt man sich, ach, dieses ganze Ding mit der Messersticherei kommt irgendwie nur am Rande vor. Eigentlich geht es mir um jemanden, der beispielsweise Verletzungen sucht oder Schmerz sucht, um irgendeine andere Verletzung zu überdecken, oder jemand, der immer ängstlich ist und versucht, mutig zu werden und deswegen versucht, sich in diese Gesellschaft von Leuten zu begeben, die Messer haben oder whatever. Ne?
Ja.
Wer hat denn das letzte erzählt? Amma, dass es Leute gibt, die Angst haben vor spitzen Gegenständen und so. Vielleicht will man die überwinden. Also man hat dann plötzlich, wenn man mit dem Charakter geht, überlässt man ihm, wo ist das Interesse? Vielleicht ist das auch eine tiefere Stimme in einem selbst. Und fragt mehr, was bedeutet das für diesen einzelnen Charakter und nicht so sehr, was ist das Problem, wo ist die Gesellschaft?
Ja.
Und dann wird alles so sind alles so holzschnittartig.
Naja, und dann wird es immer von außen oder oben herab halt betrachtet.
Genau, mit der Moral am Ende, die dann noch so rangeklebt wird und die dann oft auch mit den Figuren gar nicht so zu tun hat, weil die dürfen auch gar nicht sich außerhalb, die dürfen auch nicht mal das und das sein. Die dürfen ja meist immer dann nur eins sein.
Ja, das ist erstmal, glaube ich, auch wenn man auf die empathische Ebene geht, glaube ich, kommt man da viel näher auch daran, eben das Problem erstmal als wichtig anzusehen, und dann aber auch, ja, mehr noch vielleicht auch als Entwicklung und Werdegang und nicht, dass man so ist wie, okay, das ist das Problem und das muss jetzt rausgeschnitten werden aus dem Charakter oder aus der Gesellschaft oder was auch immer, sondern dass man sagt, nee, wir beobachten gerade einen Prozess. Und dieser Prozess kann ja persönlich sein, der kann familiär sein und der kann aber eben auch gesellschaftlich sein, dass man merkt, oh, also, und das kann man relativ gut hochskalieren, finde ich oft, wenn man sagt, ah, okay, da wurde vielleicht ein Kind mal ein bisschen vernachlässigt und irgendwie und gleichzeitig kann man gesellschaftlich dann auch sagen, oh, da wurde eine gewisse Gruppierung, eine soziale Schicht irgendwie ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren. Und anstatt dann zu sagen, oh, das ist ein Problem, boom, das müssen wir jetzt lösen, zu sagen, okay, wie fühlt sich das an, was ist da passiert und wohin möchte man sich hinentwickeln? Und das ist dann natürlich wieder der Moment, wo man die schöne heile Welt erzählen kann, zumindest als Lichtblick, und sich überlegen, okay, nur das Problem jetzt einfach aufzudecken und zu sagen, ja, guck mal hier, so sensationsheischerisch, ist ja dann fast ein bisschen faul, aber zu sagen, okay, wie könnte es sein, wo möchten wir uns denn hinbewegen? Und selbst wenn man dann im Endeffekt da vielleicht nicht landet, sondern vielleicht irgendwo, wo es noch besser ist oder ganz anders zumindest, ist, glaube ich, oft hilfreich, das irgendwie im Auge zu behalten. Selbst wenn man natürlich in dem Moment sich mit dem Problem erstmal beschäftigt.
Na, ich denke, wenn wir den Eindruck haben, als Menschen, eine Situation hat für uns einen negativen Impact, zum Beispiel kommen die Heuschrecken in großen Scharen und fressen die Felder her, dann fragen wir nicht mehr, wie kam es dazu, weil wir dann, ich meine, ich denke mal, wir kommen ganz sicher an der Stelle an, nicht leer stehende Felder, die abgerodet sind und nicht bewirtschaftet werden und wo man aber auch nichts anderes wachsen lässt, wo dann die ganzen Eier liegen können. Ja. Also so irgendwo läufst du ja immer dann an einen Punkt, wo du sagen könntest, ah, verstehe, hier könnten wir was ändern.
Ja.
Aber es ist irgendwie leichter zu sagen, da kommt diese Armada von Tieren und die sind ja ganz komisch drauf und die fressen uns alles weg, die Ernte. Und damit aufzuhören und dann nur noch sich damit zu beschäftigen, wie man die bekämpft.
Ja.
Hast du das gehört, dass Trump eine Atombombe in den Hurricane schießen will? Ich wundere mich immer, dass keiner, also muss ich jetzt sagen, das ist doch Schwachsinn oder was?
Das, ich glaube, die ganze Welt.
Keiner sagt mir was, man ist so schon so wie,
Ja, er wollte jetzt auch Grönland kaufen.
Oh, kaufen.
Also er hat so die verschiedensten Ideen.
Ah, schön. Um was, damit die doch, Klimakatastrophe.
Ja, ja,
dann, genau. Und dann da drüben rum eine Mauer und dann sagen, ist alles okay.
Ja, so ein Riesenkühlschrank.
Das soll so sein. Das wird ein riesiges Swimmingpool.
Aber dass man mit den, dass man mit den Heuschrecken dann auch schaut, wie gesagt, wo entwickelt man sich hin und nicht einfach die Wand davor schiebt und sagt, okay, hier muss das Problem gestoppt werden, sondern sich auch überlegt, wo möchten die hin, wo möchten wir hin und wie kann man diesen Konflikt eben lösen und nicht sagen, das sind die Bösen, wir sind die Guten, sondern sagen, hey, was sind deren Bedürfnisse, was sind unsere Bedürfnisse? Und im Endeffekt sind das ja dieselben Bedürfnisse. Wir wollen beide in einer schönen Welt leben, die irgendwie funktioniert und gedeiht und blüht. Dieses Ziel kann man ja vielleicht sogar gemeinsam erreichen, wenn man das Ganze eben nicht als Problem sieht, sondern als Entwicklung empathisch sich damit beschäftigt. Und das wäre vielleicht jetzt erstmal ein schönes Schlusswort für das ernenne ich jetzt als das schöne Schlusswort dieser
Heuschrecken-Folgen. Geplauders.
Von daher, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns auf nächste Mal. Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Bis dann.
Ciao.